Vielen Dank, dass ihr uns so in die Anbetungszeit hineingenommen habt. Da brauche ich gar nichts mehr sagen zum Thema Ausstrecken nach Jesus. Letzte Woche saßen wir als Gemeindeleitung hier vorne und haben euch in das Jahresthema hineingenommen. Das, was uns dieses Jahr mehr beschäftigen soll. Und so sieht das aus. Ausstrecken nach Jesus. Ausstrecken nach Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich Emanuel Spieker nochmal ganz, ganz herzlich danken, der in großer Geduld mit uns als Gemeindeleitung ein paar Schleifen gedreht hat, bis dann das Logo so aussieht, wie es jetzt aussieht und wir glücklich waren. Also vielen, vielen Dank nochmal, Emanuel. Und wir haben gesagt, dass wir jetzt den ganzen Februar hindurch über dieses Jahresmotto sprechen wollen und es an jedem Sonntag von einer anderen Seite anschauen, eine andere Perspektive dazu suchen. Und heute geht es um dieses Ausstrecken an sich. Und ich habe einfach mal den Jungen noch mal so ein bisschen herausgeholt. Diese Bewegung, die haben wir gerade alle mit den Kindern so ein bisschen gemacht. Deshalb fordere ich euch jetzt nicht noch mal heraus. Ihr dürft ruhig bequem auf euren Stühlen sitzen bleiben. Die Kinder sind ja weg. Aber diese Bewegung, ich glaube, die kennen wir auf die eine oder andere Art. Wenn man irgendwie Familien oder Kinder beobachtet, dann sieht man sie immer wieder. Vielleicht einfach, weil das Kind auf den Arm möchte. Manchmal erlebe ich das auch noch, wenn ich länger weg war und nach Hause komme, dass unser Jüngster dann noch angelaufen kommt und in meinen Arm springt. Bei den Älteren hält sich die Begeisterung da schon in Grenzen. Die brauchen das nicht mehr so. Aber man kennt es auch aus anderen Situationen. Wenn ein Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz hinfällt oder auf dem Weg zur Schule oder wo auch immer, dann wollen sie auch ganz schnell am besten wieder noch so sitzend auf dem Boden strecken sie schon die Arme nach oben und wollen auf den Arm. Und wenn man irgendwie aus Entfernung oder der Nähe das beobachtet, egal ob man selber Kinder hatte, hat oder auch nicht, man weiß sofort, was Sache ist. Man weiß, das Kind möchte zu seiner Mama oder zu seinem Papa. Und es weiß, wenn ich die Arme ausstrecke, dann wird auch das passieren. Dann kommt der Papa oder die Mama, nimmt mich auf den Arm, setzt mich auf den Schoß und ich darf bei ihm und bei ihr sein. Und was in Bezug auf die Eltern-Kind-Verbindung ja eigentlich ziemlich simpel und offensichtlich ist, ist bei unserer Beziehung als Christen zu unserem Vater nicht ganz so ersichtlich, nicht ganz so einfach. Ob ein Christ sich nach Jesus ausstreckt oder nicht, das kann man nicht immer an der Körperhaltung erkennen. Manchmal schon, aber in der Regel nicht, sage ich mal. Und die Frage ist, wie kann sowas eigentlich bei uns aussehen? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Und als Gemeindeleitung haben wir uns, während wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, natürlich auch diese Frage gestellt. Und ich glaube, dass es bei jedem etwas anders aussieht, dass es ganz unterschiedlich ist, wenn wir uns einfach mal davon berichten würden. Aber wir haben gesagt, dass wir auch in diesen Gottesdiensten im Februar immer etwas praktisch werden wollen oder einen kleinen Erfahrungsbericht von uns, von dem, wie wir es erleben, einbringen wollen. Und da wollen wir als Gemeindeleitung in Vorleistung gehen, sage ich mal, und jeden Sonntag ein bisschen von dem erzählen, wie wir das erleben. Und jetzt an diesem Sonntag wird Jürgen den Anfang machen und wird einfach mal ein bisschen davon erzählen, wie das Ausstrecken nach Jesus bei ihm aussieht und welche Bedeutung das für dich hat. Vielen Dank, Jürgen.
Ja, wir haben einen ziemlich großen Hund und ich gehe fast jeden Tag mit ihm raus und am Wochenende ist was Besonderes, da gehen wir in den Wald. Und ich habe die Tage war ich auch mal wieder da und da habe ich das wieder gemerkt, da habe ich genau das, worum es geht, habe ich gemerkt, wie man da ganz verschieden unterwegs sein kann. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich komme also am Sonntag oder Nachmittag oder keine Ahnung wann, Samstagvormittag, genau, vor den Brötchen holen, vor dem ersten Kaffee. Der Hund will unbedingt raus und ich gehe durch den Wald. Boah, ich bin echt kaputt. Meine Güte, was ich alles noch machen muss, meine To-Do-Liste und oh, das eine große Problem. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin einfach müde. Was soll ich nur machen? Aber wenigstens kriege ich ein bisschen frische Luft hier. wo ist denn der Hund geblieben? Ja, das war Version 1. Und jetzt geht's vielleicht auch anders und das macht vielleicht den Unterschied. Boah, ich bin echt kaputt. Meine Güte, das war eine Woche. Es ist gut, mal durchzuatmen. Und einfach mal zur Ruhe zu kommen. Das ganze Zeug, was noch vor mir steht, ja, wird schon irgendwie klappen. Und das große Problem, ich weiß auch nicht. Jesus, was soll ich da machen? Was soll ich da bloß machen? Aber immerhin, ich freue mich, hier zu sein. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Wo schaue ich hin? Wir drücken das ja auch als Körper aus, ne? Ich glaube, wie wir so drauf sind. Kopf hängen lassen, Kopf hoch, gibt's ja den Spruch auch. Und es ist mehr als nur eine Körperhaltung. Es ist wie das innere Gespräch, was man hat, egal was los ist im Leben. Mit wem führe ich das? Mit mir selber, mit der Welt, mit der Beschwerde im Universum, warum kriege ich das ab oder keine Ahnung sowas. Oder ich habe genau die gleiche Unterhaltung eben mit Jesus und ich bring's zu ihm. Und ich merke, dass ich hatte auch Zeiten, auch als Christ, passiert das locker, dass man mal ein paar Monate so unterwegs ist. Ne? Und das vergisst einfach. Und in letzter Zeit habe ich mich wieder sehr bewusst daran erinnert, dass egal was passiert, dass ich mit dem, was passiert, nicht quasi mit mir selber, ich bin alleine mit dem ganzen Thema unterwegs, nicht grüble, sondern ich rede mit ihm darüber. Und das ist nicht nur ein Gefühl oder so, ach, ich fühle mich dann besser oder so, denn das hat der Erich ja auch schon gesagt, wir sind nicht allein auf der Welt. Gott hat uns ja nicht nur ein Regelbuch hinterlassen, sondern das ist eine Beziehung. Und da passiert was. Da ist es wie ein Download, den finde ich dann. Ich komme vielleicht kaputt in den Wald, aber wenn ich den Kopf hebe, auch nicht mental oder physisch, ihr wisst, was ich meine, dann spüre ich etwas von ihm, was stärker wird in mir. Und das ist ein Austausch. Ich bringe ihm meinen Schrott oder einfach meine Last. Ist doch wir haben alle unsere Lasten. Und ich bringe ihm das einfach. Und statt dass ich da so rumlaufe, habe ich das gleiche Gespräch mit ihm. Und ich merke, dass das in mir wirklich was macht. Und mich reicher macht und dass ich dann auch anders in den Tag gehen kann oder auch Leuten begegnen kann. Und das ist eigentlich ein Beispiel, was ich sagen wollte. Und ich wollte noch ein Experiment mit euch machen. Und zwar, stellt euch vor, also ihr macht mal die Augen zu, stellt euch vor, ihr habt einen langen Tag hinter euch, habt gearbeitet, vielleicht, je nachdem, was ihr arbeitet, verschwitzt, Arbeit, Stress, Streit, Fabrik, Büro, was immer. Kommt nach Hause, es ist 6 Uhr, ihr seid müde, schlapp. Und ihr habt aber ein Haus in der Nähe vom Strand. Und da ist ein Balkon. Da setzt ihr euch hin und es ist schön warm. Und es ist richtig schön warm. Und ihr sitzt da einfach und ihr spürt die Sonne auf der Haut. Und kennt ihr das? Dann streckt man den Kopf so hoch und hält einfach das Gesicht in die Sonne. Und da kann man einfach nur so sitzen. Und das ist jetzt der Einstieg in eure Gebetszeit. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. So möchte ich das auch leben und so erlebe ich das auch. Nicht immer, klar. Aber dieses, wenn wir zu Gott kommen, egal was gewesen ist, oder ne, man bringt ja immer seinen Kram mit, ich trage es nicht selber. Und ich muss vielleicht Sachen selber ausbaden, die ich verbockt habe, ist ja in Ordnung. Aber ich lebe mit ihm. Und für mich, das ist für mich das Bild so, nach ihm ausstrecken, da bin ich zu Hause.
Ja, vielen Dank, Jürgen. Also ausstrecken kann nicht nur mit den Händen ausgedrückt werden, sondern auch mit dem Kopf. Wenn wir dann nächstes Mal durch den Wald laufen, dann schaut mal, wo alle hinschauen und auch wo ihr hinschaut. Vielen Dank. Also jeder von uns könnte wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was davon erzählen, wie er oder wie sie das macht. Ob es jetzt bei einem Spaziergang ist, auf dem Balkon, das Gesicht in die Sonne strecken oder auch am Boden liegend, im Bett liegend, wie auch immer, so dass jeder seine Situation kennt, wo er sich nach Jesus ausstreckt. Und ich möchte hier an der Stelle nur die Frage mitgeben, können andere an dir sehen, dass du dich nach Jesus ausstreckst? Wenn dich jemand beobachten würde, auch zu Hause in deinem Zimmer, könnte man das irgendwo in deinem Alltag, in deiner Woche erkennen, dass du dich nach Jesus ausstreckst? Nimm diese Frage einfach mit. Wenn du mutig bist, dann erzähl doch nachher beim Kirchencafé mal, wie die Antwort für dich ausfällt, oder frag andere, wie es bei ihnen ist. Wir wollen uns diese Frage auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres noch häufiger stellen. Und wenn das Ausstrecken nach Jesus bei jedem von uns auch ziemlich unterschiedlich sein kann, gibt es doch eine Gemeinsamkeit, würde ich sagen. Also auf allgemeiner Ebene einen Schritt zurück, ist es eigentlich immer ein und dasselbe, nämlich dass wir unsere Sehnsucht nach der Begegnung, nach der Nähe zu Jesus dadurch zum Ausdruck bringen. Jeder auf seine Art und Weise. Aber wir versuchen uns dadurch nach Jesus auszustrecken, Gemeinschaft mit ihm zu erleben, seine Nähe zu spüren. Und Jochen Oettinger hatte letzte Woche dieses Bild eines ganz großen Lagerfeuers angesprochen. Und das kennen wir ja wahrscheinlich alle hier und da, ob so ein großes Lagerfeuer ist oder nicht. Aber Feuer, das übt so eine gewisse Faszination auf uns aus. Selbst das kleine Feuer im Kamin, das kann man ganz schön lange anschauen. Und es strahlt Wärme aus, es strahlt irgendwie Zufriedenheit aus und man kann sich einfach da hinein vertiefen. Und Jesus sagt von sich auch, dass er das Licht ist. Und dieses Feuer, diese Faszination, die Feuer auf uns ausübt, die will und kann Jesus auch auf uns ausüben. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber oft ist es ja so in einem ruhigen Moment, dass man irgendwie feststellt, irgendwas zieht mich gerade zu Jesus. Irgendwas versucht mich innen drin zu überreden, jetzt mit ihm zu reden oder an ihn zu denken oder was auch immer es ist. Und dieses ja irgendwie etwas, was man nicht so gut erklären kann, fast schon mystische, würde ich mal sagen, das finden wir auch an manchen Stellen in der Bibel und sogar bei Paulus. Paulus, der ja sonst eigentlich total vernunftmäßig argumentiert, sehr sachlich bleibt, der hat auch eine andere Seite. Und an manchen Stellen in der Bibel scheint die durch. Und an einer so einer Stelle, diese eine Stelle, die wollen wir uns heute anschauen. In 2. Korinther 3, Vers 18. Dort schreibt Apostel Paulus: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und hier bringt Paulus das auf den Punkt, was ich eben auch schon gesagt habe. Egal wie jeder einzelne von uns sich nach Jesus ausstreckt, das Ergebnis ist eigentlich immer das, was hier beschrieben wird. Wir kommen in die Gegenwart Jesu. Wir sehen ihn, so wie er jetzt ist. Nicht so dieses Kinderbibel-Jesus-Bild, sondern der Herrscher der Welt, der Schöpfer des Universums. Wir sehen ihn in seiner Herrlichkeit und begegnen seinem Wesen. Und darum geht es Paulus hier an dieser Stelle. Wenn wir zu Gott kommen, dann sehen wir ihn, dann sehen wir seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, so wie er jetzt ist. Und das ist das Privileg von uns als Kindern Gottes, von dir als Tochter Gottes, von dir als Sohn Gottes. So wie Kinder sich nach ihren Eltern ausstrecken können, mit der Gewissheit, dass ihr Papa oder ihre Mama sie dann auf den Arm nehmen. So können wir uns nach dem Schöpfer des Universums ausstrecken. Und er nimmt uns auf den Arm, setzt uns auf seinen Schoß. Und im ganzen Kapitel, wir haben jetzt keine Zeit, das dritte Kapitel im 2. Korintherbrief zu lesen, aber im ganzen Kapitel geht es um dieses Vorrecht, das wir als Kinder Gottes haben. Und Paulus vergleicht das in diesem Kapitel immer wieder damit, wie es beim Volk Israel war zur Zeit des Alten Testaments. Und er stellt quasi den neuen Bund, in dem wir leben, dem alten Bund gegenüber und vergleicht sie immer wieder. Und damals während der Wüstenwanderung, da lebten sie ja alle in ihren Zelten und genauso auch Gott. Das Zelt Gottes hieß dann die Stiftshütte und das war der Ort, an dem Gott gewohnt hat, wo seine Herrlichkeit sich gelagert hat und das Volk Israel wusste, Gott ist da. Das ist sein Zelt, das ist sein Zuhause. Und zu dieser Zeit damals ging Mose regelmäßig in dieses Zelt. Er war derjenige, der am Anfang als einziger in dieses Zelt gehen durfte, also in das Zuhause von Gott, wo er in seiner Herrlichkeit sichtbar wohnt. Und weil Mose so oft da war in seiner Gegenwart und diese Herrlichkeit gesehen hat, hat sie angefangen, auf ihn abzufärben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber im Bericht in 2. Mose 34, da können wir es nachlesen, da wird beschrieben, wenn Mose dann aus dem Zelt herauskam oder vom Berg runter, wo er in Gottes Herrlichkeit war, dann leuchtete sein Gesicht und es leuchtete so sehr, dass das Volk davon total irritiert war und auch Aaron, der eigentlich Priester war, total irritiert war, sodass Mose sich dazu gezwungen sah, sein Gesicht zu verhüllen. Also er hat sein Gesicht quasi in einen Schleier gepackt, eine Decke, so heißt es, vor sein Gesicht gelegt, damit das Volk nicht so verängstigt ist, keine Sorge davor haben muss, dass diese Heiligkeit Gottes, die auf ihn abgefärbt hat, ihnen jetzt irgendwie schadet. Ist schon verrückt, aber das war das, wie es auf sie gewirkt hat. Und Paulus überträgt jetzt dieses Bild auf den inneren Zustand der Israeliten, wie er sich in den nächsten Jahrzehnten nach der Wüstenwanderung entwickelt hat. Und Paulus sagt, weil das Volk die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen konnte oder vielleicht auch nicht ertragen wollte, haben sie sich innerlich, also ihr Herz verhüllt, eine Decke, einen Schleier vor ihr Herz getan, damit sie nicht die Herrlichkeit Gottes ansehen müssen. Weil sie Angst davor hatten, Gott zu begegnen in seiner Heiligkeit, haben sie angefangen, sich einfach nur mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Die Gebote zu studieren, sie zu lesen, sie zu verinnerlichen und zu versuchen, aus eigener Kraft einfach zu halten. Das war sowas wie ihr Schutzmechanismus vor der Heiligkeit Gottes. Und das klingt ziemlich verrückt, aber so hat sich das durch die Geschichte von Israel im Alten Testament hindurchgezogen. Gott hatte ihnen die Gebote eigentlich nur gegeben, damit sie wissen, wie sie in seiner Gegenwart leben können, wie sie eine Beziehung zu ihm, dem heiligen Gott, führen können. Dafür waren die Gebote da, um in Beziehung zu ihm zu treten. Sie waren also eigentlich nur sowas wie Mittel zum Zweck. Aber das Volk hat es verkehrt, hat es nicht richtig verstanden und wollte es vielleicht auch nicht richtig verstehen. Und statt durch die Gebote in Gottes Gegenwart zu leben, haben sie einfach nur sich mit dem Studium des Gesetzes zufrieden gegeben. Und darum kommt Paulus hier in diesem dritten Kapitel zu dem Schluss, dass bei den Israeliten bis zum heutigen Tag, so schreibt er es, dass bis zu dem heutigen Tag eine Decke vor ihrem Verständnis liegt, wenn sie das Gebot Gottes lesen, also wenn sie das Alte Testament lesen. Sie lesen zwar den Text, aber begegnen nicht dem Autor, der sich durch diesen Text eigentlich offenbaren möchte, durch diesen Text mit ihnen in Beziehung treten möchte. Aber Paulus schreibt auch, dort, wo sich ein Israelit, und das können wir auch genauso auf jeden einzelnen Menschen heute übertragen, dort, wo sich ein Mensch nach Jesus ausstreckt, ihm zuwendet, sagt, dass er mit ihm leben möchte, da wird dieses Tuch, diese Decke, wird weggenommen. Und dann können wir Gott sehen. Dann können wir Gott sehen in seiner Herrlichkeit. Und als Nachfolger von Jesus haben wir dieses Privileg. Wir haben jetzt diesen Zugang uneingeschränkt zum Thronsaal Gottes. Wir dürfen zu jeder Zeit zu ihm kommen. Im Gebet, durchs Bibellesen, durch Anbetung, jeder auf seine Art und Weise. Aber wir dürfen es zu jeder Zeit, nicht nur einmal im Jahr wie der hohe Priester, immer. Jeden Tag, jede Minute. Der Unterschied zu Mose ist natürlich, dass wir Gott nicht so unmittelbar gegenüberstehen, seine Herrlichkeit nicht direkt anschauen können. Das ist nicht möglich. Darum fügt Paulus hier auch dieses Bild des Spiegels an. Wir können Gott nicht direkt anschauen. Es ist eher so wie über einen Spiegel. Und die Spiegel damals, die hatten natürlich nicht diese Qualität wie heute. Es war eher ganz glatt poliertes Metall. Und darin konnte man dann so ein bisschen ein Spiegelbild erkennen. Und das ist das, was er hier meint. Wir sehen Gottes Herrlichkeit. Zwar noch nicht so von Angesicht zu Angesicht, wie es sein wird, wenn wir einmal bei ihm und vor ihm stehen werden. Aber wir können es über so einen Spiegel sehen. Wir können sehen, dass da etwas da ist, dass etwas leuchtet, etwas Herrliches da ist. Und das reicht auch schon aus, so wie wir es im weiteren Verlauf dieses Verses sehen. Und je mehr wir diese Herrlichkeit Gottes ansehen oder je mehr wir Jesus ansehen, desto mehr passiert dieses Geheimnis der Metamorphose. Das ist nämlich das griechische Wort, das hier hinter dieser Umwandlung, der Verwandlung, je nach Übersetzung steht. Es ist also wie eine Larve, eine Raupe, die zur Larve wird und dann ein Schmetterling wird, so wie wir es aus dem Biologieunterricht kennen. Diese Metamorphose, diese Veränderung, diese Umwandlung, die passiert dann Schritt für Schritt, Stück für Stück, je mehr wir Jesus ansehen. Und wir sehen, dass dann sein Wesen auf uns abfärbt. Seine Ausstrahlung wird dann mehr zu unserer Ausstrahlung. So wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes auf Mose abgefärbt hat und er das dann reflektiert hat in seinem Umfeld, so strahlt auch Gottes Herrlichkeit dann immer mehr auf uns ab und verwandelt uns, sodass wir sie auch weiter reflektieren können in unser Umfeld. Und das ist das Angebot, das Gott uns macht, dass er uns durch Jesus ermöglicht. Wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir ihn ansehen, so wie es hier heißt, werden wir durch diese Gemeinschaft mit ihm immer mehr verändert. Wir werden dann immer mehr so wie er. Und als ich das so in meine Tastatur reingetippt habe zu Hause am Schreibtisch, da musste ich kurz anhalten an dieser Stelle. Weil mich die Frage beschlichen hat, weißt du eigentlich, was du da aufschreibst? Verstehst du wirklich, was du da sagen möchtest? Da ist dieser heilige Gott, dessen Herrlichkeit strahlt so sehr, dass die Haut von Moses aufgenommen hat und es weitergeben konnte. Das ist unerklärlich. Und dieser herrliche Gott, dem darf ich gegenüberstehen. Nach dem darf ich mich ausstrecken wie ein Kind nach seinem Papa und dann wirklich erwarten, dass er mich auf den Arm nimmt, dass er mich auf seinen Schoß setzt und ich dann bei ihm sein kann. Ich sündiger Mensch, der ich noch nicht mal schaffe, einen Tag lang so zu leben, wie ich es gerne tun würde, geschweige denn so, wie Gott es gerne hätte. Ich darf zu ihm kommen, zu diesem heiligen Gott. Selbst die heiligen Engel, die in seiner Gegenwart sind, die bedecken mit ihren Flügeln sein Angesicht, weil sie seine Herrlichkeit nicht anschauen wollen. Und ich darf mit unverhülltem Gesicht diesem Gott gegenübertreten, ihn ansehen. Was ist das für eine Freiheit, was für ein Angebot, was für ein Privileg, das Gott dir, mir, uns als seinen Kindern macht. Und ich wünsche mir, dass wenn wir mehr darüber nachdenken, dass dieser innere Hunger in uns immer größer wird, dass wir keine Situation ungenutzt lassen, um in diesen Spiegel zu schauen, wo wir Gottes Herrlichkeit sehen, ihm gegenüberzutreten und ihn einfach nur anzusehen. Und dann gespannt zu sein, was daraus hervorgeht, was dann passiert, wie diese Veränderung durch den Heiligen Geist langsam in unser Leben hineinkommt. Also lasst uns davon Gebrauch machen, uns ausstrecken nach Jesus in den Momenten, wo wir gerade die Möglichkeit dazu haben. Und alle geistlichen Übungen, geistlichen Disziplinen, wie auch immer man das nennen mag, all das hat eigentlich nur genau dieses Ziel, dass es uns in seinen Thronsaal bringt, dass wir Jesus ansehen können und in dieser Beziehung mit ihm leben. Das ist das Ziel von all dem, was wir so als Christen tun wollen, tun sollen, tun, wie auch immer wir das so sagen wollen, wie es sich für dich anfühlt. Das ist das Ziel von all dem, Jesus anzusehen und in seiner Gegenwart zu leben. Alle unsere Besuche hier im Gottesdienst, im Hauskreis, Bibel lesen, anbeten, Verse auswendig lernen, was auch immer wir so gerne tun, all das ist nur Mittel zum Zweck, wenn ich das mal so sagen darf. Lasst uns nicht an der Verpackung hängen bleiben, so wie es beim Volk Israel der Fall war, sondern lasst uns durchdringen. Wenn wir die Bibel lesen, den Autor sehen und ihn besser kennenlernen, der dahinter steht, nicht nur am Buchstaben kleben bleiben. Und je öfter wir das machen, je öfter wir Jesus ansehen, so wie Paulus es hier schreibt, desto mehr werden wir sehen, dass diese Verwandlung passiert. Dass wir verändert werden. Nicht, weil wir es müssen, weil wir uns anstrengen, sondern weil dieser Glanz Gottes seine Herrlichkeit auf uns abfärbt und uns automatisch dadurch in sein Bild verwandelt. Und wenn wir jetzt so darüber reden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sagt, das würde ich gerne, aber ich schaff's einfach nicht. Ich würde gerne mehr Zeit mit Jesus verbringen, aber mein Tag ist schon so voll, da passt gar nichts mehr rein. Ich habe dazu einen kurzen, aber herausfordernden Satz gelesen. Der lautet, denke Subtraktion, nicht Addition. Klingt auch wieder ganz leicht, ist es aber nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass da ganz schön viel Wahrheit drin steckt. Denke Subtraktion, nicht Addition. Wenn wir etwas Gutes in unseren Alltag hineinnehmen wollen, dann muss vorher etwas anderes rausfliegen. In den meisten Lebenssituationen geht das nicht anders. Wir werden ja eigentlich geradezu dazu erzogen, dass es gut und normal ist, wenn wir abgestresst von Termin zu Termin hetzen. Wenn das nicht der Fall ist, hey, dann bist du nicht wichtig. Das ist eine Haltung, die in unserer Gesellschaft immer stärker wird. Also das müssen wir als erstes über Bord werfen und streichen. Ist einfach eine Lüge, stimmt nicht. Und dann müssen wir auch, glaube ich, noch andere Sachen streichen, wenn wir etwas Gutes dazunehmen wollen. Und damit meine ich nicht irgendwelche Termine oder Aufgaben, Verpflichtungen. Das ist nicht das, woran ich an erster Linie denke. Das, was ich meine, sind eher Gewohnheiten und Alltagsstrukturen. Hört sich jetzt sehr technisch an, aber ich glaube, dass wir da ganz schön mehr gefangen sind, als wir es vielleicht zugeben wollen. Allen voran meine ich damit sowas hier. Sowas hier. Alle möglichen Displays und Bildschirme. All das, was unseren Alltag so sehr prägt, formt, vorgibt und uns dadurch eigentlich an eine Kette legt. Und wir gar nicht frei sind, obwohl wir es vielleicht denken. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass all die Technologien in unserem Alltag für uns Christen im Westen mindestens eine genauso große Versuchung sind, wie für die Christen in Nordkorea die Verfolgung. Das klingt ganz schön steil, aber ich glaube, da ist ganz viel Gefahr für uns Christen in der heutigen Zeit drin und sie wird immer größer. Das, was wir uns anschauen, prägt uns. Darüber habe ich eben die ganze Zeit geredet. Wenn wir Jesus anschauen, in seiner Herrlichkeit, bei ihm sind, auf seinem Schoß sitzen, dann prägt uns seine Herrlichkeit, sein Wesen. Aber wenn wir uns alles mögliche andere anschauen, prägt uns das, was wir da sehen, genauso. Das, was wir anschauen, prägt uns. Und darum möchte ich dich zu einem kleinen Experiment einladen. Was könnte das hier sein? Das weiß vermutlich keiner. Ich habe es bis gestern auch nicht gewusst. Das ist ein Handybett. So, hier, Gestell. Hier, Handy. Schlafen legen. Und das ist meine Herausforderung, mein Experiment, meine Einladung an dich. lasst uns unsere Handys mal eine Woche lang schlafen legen, so wie Familien ihre Kinder schlafen legen. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Familien ist. Bei unserer Familie gehen die Kids so in der Woche zwischen 8 und 9 ins Bett, je nachdem, wie alt sie sind. Also die Einladung, leg doch mal dein Handy um 8:30 schlafen. Wenn du nicht so ein praktisches Handybett hast, dann taugt auch eine Schublade. Leg es einfach da rein, stell es auf stumm, lass es verschwinden und hol es erst am nächsten Morgen raus, wenn du deinen Schlüssel in die Hosentasche steckst, um zur Arbeit zu gehen. Das ist die Herausforderung, das ist das Experiment. Und ich bin gespannt, was ihr dann erzählt, wie anders euer Abend und euer Morgen ablaufen wird. Und auch wieder, diese Subtraktion ist nur Mittel zum Zweck. Wir sollen nur etwas weglassen, Fernsehen, Tablets, was auch immer es bei dir ist, nur etwas weglassen, um dadurch Freiraum zu schaffen für die Begegnung mit Jesus. Also wie könnte dein Abend anders aussehen, wenn du nicht ständig auf irgendeinen Bildschirm glotzt? Wenn du vorm Schlafengehen nicht noch schnell irgendwie ein paar Nachrichten tippst oder Nachrichten liest oder noch guckst, wie die Bundesliga-Ergebnisse waren. Wie wäre es, wenn du dann zum Beispiel vor dem Schlafengehen deinen letzten Gedanken nicht noch mit irgendwelchen Problemen, die du gerade in der Nachricht gelesen hast, wälzt, sondern zum Beispiel einfach mal den Psalm 23 Satz für Satz durchdenkst. Und wenn du morgens aufwachst, nicht sofort aufs Handy schauen und gucken, was ist heute Nacht passiert, was ist reingekommen, sondern dann zum Beispiel einfach das Vaterunser Satz für Satz auf der Zunge zergehen lässt. Und wenn wir das durchgebetet haben, ich verspreche euch, dann ist euer Blick automatisch schon ein bisschen mehr nach oben und nicht so nach unten, wie es wäre, wenn wir auf unser Handy starren. Ich lade dich also ein, dieses Experiment mal auszuprobieren und eine Woche lang dein Handy schlafen zu legen, wie Familien ihre Kinder schlafen legen. Wir wollen uns als Gemeinde in diesem Jahr nach Jesus ausstrecken. Das haben wir natürlich auch in den Jahren davor getan und das werden wir auch in den nächsten Jahren tun. Aber wir wollen dieses Jahr ein besonderes Augenmerk darauf richten und prüfen, wie das in unserem eigenen Alltag aussehen kann. Und wenn du merkst, da ist gerade etwas da, was irgendwie so in mir Spuren hinterlässt, was mich dazu bringt, jetzt irgendwie Schritte zu gehen, etwas festzumachen, ja zu diesem Experiment zum Beispiel zu sagen oder was es auch immer gerade bei dir ist, dann lade ich dich ein, das jetzt mit Jesus zu besprechen, dich nach ihm auszustrecken und ihm das zu sagen. Das wollen wir jetzt mit einem Lied machen. Wem die Worte dazu fehlen, lasst einfach diesen Text auf euch wirken. Singt das Lied mit, macht es zu eurem Gebet und sagt es Jesus. Wer eigene Worte formulieren kann, sehr gut, dann betet einfach und sagt es Jesus, was ihr ihm gerade sagen wollt. Lasst uns dazu aufstehen, wer möchte, kann das Lied mitsingen. Alle anderen sind natürlich eingeladen, leise mit unserem Herrn zu sprechen. Musik.